Das Bekenntnis. Allen denen, für welche Christus die Erlösung erworben hat, eignet er dieselbe gewiss und wirksam zu und teilt sie ihnen mit. Er tritt für sie ein und offenbart ihnen in und durch das Wort die Geheimnisse des Heils. Durch seinen Geist bewegt er sie wirksam zum Glauben und zum Gehorsam und regiert ihre Herzen durch sein Wort und seinen Geist. Er überwindet alle ihre Feinde durch seine allmächtige Kraft und Weisheit auf solche Weise und solchen Wegen, die seiner wunderbaren und unerforschlichen Haushaltung am meisten entsprechen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 8. Einleitung. Stellen wir uns einen Mann vor, der ein gewaltiges Erbe erworben hat. Die Urkunden sind unterzeichnet, der Preis ist vollständig bezahlt, das ganze Vermögen gehört ihm von Rechts wegen. Jeder Acker, jedes Gebäude, jede Schatzkammer trägt seinen Namen im Grundbuch. Und dennoch hat er nie einen Fuß auf dieses Land gesetzt. Er lebt in einem fernen Land, weiß nichts von dem Erbe, das sein ist, wäre auch gar nicht fähig, das Meer zu überqueren, um es in Besitz zu nehmen, und wäre umringt von Feinden, die ihn daran hindern würden, wenn er es versuchte. Der Kauf ist vollzogen, doch der Besitz hat nie begonnen. Der Rechtstitel ist gesichert, doch der Genuss steht noch aus. Genau hier ließe das Evangelium keinen Menschen stehen, wenn es nur vom Kreuz erzählte und von nichts weiter. Hätte Christus die Erlösung allein erworben, ohne sie den Seelen, für die er starb, auch wirklich zuzueignen, dann hätte sein Blut eine rechtliche Transaktion im Himmel vollbracht, die die Erde niemals berührt. Die Schatzkammer wäre gefüllt und die Erben blieben Bettler. Das Mahl wäre bereitet und die Gäste verhungerten vor der Tür. Die Westminster-Väter verstanden mit der ganzen Klarheit, die der Schrift und der reformatorischen Wiederentdeckung des Evangeliums entsprang, dass eine erworbene Erlösung noch keine besessene Erlösung ist. Wenn der Mittler nicht mehr tut, etwas Gegenwärtiges, Innerliches, Wirkungsvolles, dann wird sein Kreuz zu einer Brücke, die zwar die Kluft überspannt, aber nirgendwo hinführt, weil kein Sünder Füße hat, sie zu beschreiten. Dieser achte Abschnitt unseres Bekenntnisses ist das Scharnier zwischen dem vollbrachten Werk Christi und der erfahrenen Erlösung des Sünders. Er beantwortet die Frage, die jedes erwachte Gewissen stellen muss: Wie wird das, was Christus vor 2000 Jahren vollbrachte, heute mein eigen? Die Antwort, einfach zu sagen und unerschöpflich in ihrer Bedeutung, lautet: Christus selbst eignet zu, was Christus selbst erworben hat. Derselbe Mittler, der am Holz hing, sitzt nun auf dem Thron, und von diesem Thron aus bietet er die Erlösung nicht nur an. Er teilt sie mit. Nicht hypothetisch, nicht abhängig vom unvermögenden Willen des gefallenen Menschen, sondern gewiss und wirksam, durch Mittel, die nicht fehlschlagen können, weil sie von allmächtiger Kraft getragen werden. Die früheren Abschnitte haben den ewigen Ratschluss verfolgt, die Menschwerdung, die Salbung durch den Geist, den willigen Gehorsam und das blutige Opfer, den Erwerb der Versöhnung und eines ewigen Erbes, die Zueignung der Erlösung an die alttestamentlichen Heiligen vor der Menschwerdung und das Geheimnis, wie beide Naturen im Mittlerwerk zusammenwirken. Aber hier wird alle Theologie zur Biografie, die Erlösung, die in der Ewigkeit geplant, auf Golgatha vollbracht und im Himmel gesichert wurde, findet ihre Wohnung in einem menschlichen Herzen. Das Objektive wird subjektiv, die Transaktion wird zur Verwandlung, der Erwerb wird zum Besitz. Christus hört auf, ein Heiland im Prinzip zu sein, und wird dein Heiland in Wahrheit. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift erlaubt uns nicht, die erworbene Erlösung von der zugeeigneten Erlösung zu trennen. Von den ersten Büchern Mose bis zur Offenbarung des Johannes ist derselbe Christus, der blutet, auch der bindet, derselbe Herr, der stirbt, auch der zieht, derselbe Hirte, der sein Leben lässt, auch der seine Schafe sucht, bis er sie findet. Diesem Faden durch die apostolischen Schriften zu folgen heißt zu entdecken, dass die wirksame Zueignung kein Anhang zum Evangelium ist, sondern sein schlagendes Herz. Der Herr selbst hat im Evangelium des Johannes Worte gesprochen, die die goldene Kette der wirksamen Zueignung in unzerreißbarer Festigkeit vor uns hinlegen. Er sprach: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaustossen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Die Reihenfolge ist unzerbrechlich: Der Vater gibt, der Sohn empfängt, die gegebenen kommen, die kommenden werden bewahrt, die bewahrten werden auferweckt. Es gibt keine Lücke zwischen dem Geben und dem Kommen, keine Ungewissheit, keine Möglichkeit, dass einige der Gegebenen niemals ankommen. Derselbe Johannes überliefert uns das Wort, das die Art dieses Kommens erklärt: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater ziehe, der mich gesandt hat. Das griechische Wort Helkis meint ein Ziehen durch eine innerliche, überwältigende Anziehung, dasselbe Verb, das gebraucht wird, wenn Petrus im Garten sein Schwert zieht und wenn die Jünger das Netz voller Fische an Land schleppen. Dies ist nicht die höfliche Einladung eines fernen Bewerbers, sondern das mächtige Ziehen eines souveränen Herrn, der sich nicht abweisen lässt. Der Vater zieht, und die Gezogenen kommen nicht gegen ihren Willen, sondern weil ihr Wille so erneuert wurde, dass sie nicht anders können. Christi Erwerb wird zu Christi Besitz durch Christi Macht. Der Schreiber des Hebräerbriefes erhebt diesen Trost auf seine äußerste Höhe. Er schreibt: Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Das Griechische, das Luther mit für immer selig machen übersetzt, lautet Aistepanteles, vollständig, durch und durch, bis zum äußersten Ende. Das Heil, das Christus schenkt, ist keine Probezeit und kein bedingtes Angebot, das widerrufen werden könnte. Es ist ein Heil, das sein volles Ziel erreicht, weil der, der errettet, sein errettendes Werk nicht einstellt. Und wie errettet er? Nicht durch eine einmalige Handlung in der Vergangenheit, sondern durch eine fortdauernde Handlung in der Gegenwart. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Das griechische Entynchian bedeutet, bei jemandem eintreten, sich für jemanden verwenden, eine Sache vor Gericht vertreten. Die Gegenwartsform des Partizips ist beabsichtigt: Christus bittet unaufhörlich, hält seine Wunden dem Vater vor, eignet die Verdienste seines Blutes auf den Fall jeder einzelnen erwählten Seele an. Der Erwerb geschah ein für allemal auf Golgatha, die Zueignung setzt sich Augenblick um Augenblick vom Thron her fort. Höbe Christus auch nur für einen einzigen der seinen zu bitten auf, so hörte dieser eine auf, errettet zu sein. Die Stetigkeit deiner Erlösung hängt nicht an der Beständigkeit deines Glaubens, sondern an der Beständigkeit seiner Fürbitte. Der Apostel Paulus greift im 2. Korintherbrief zum kühnsten aller Vergleiche, um die Art dieser Zueignung zu beschreiben. Er schreibt: Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Was war der erste Schöpfungsakt? Gott sprach: Es werde Licht, und Licht brach aus dem Nichts hervor, nicht herausgelockt, nicht aus schlummernden Möglichkeiten entwickelt, sondern durch das bloße Machtwort göttlicher Allmacht geschaffen. Paulus zieht eine bewusste Parallele: Derselbe Gott, der dem uranfänglichen Licht gebot, aus der uranfänglichen Finsternis hervorzubrechen, hat mit derselben schöpferischen Kraft in die Finsternis des menschlichen Herzens hineingeleuchtet. Die Erleuchtung, die die Erkenntnis Christi bringt, ist keine sanfte Überredung, der man widerstehen könnte, sie ist ein Akt der Neuschöpfung, so entschieden wie der erste Schöpfungsakt. Dies ist es, was das Bekenntnis meint, wenn es sagt: Christus offenbare ihnen in und durch das Wort die Geheimnisse des Heils. Das Wort ist das Werkzeug, doch die Kraft ist göttlich. Dasselbe Evangelium, das den Verlorenen eine Torheit bleibt, wird denen zur Kraft Gottes, in deren Herzen Gott hineingeleuchtet hat, und der Unterschied liegt nicht in der Klugheit oder Empfänglichkeit des Hörers, sondern im souveränen Licht des Schöpfers. Die alten Propheten sahen bereits, was die Apostel des Neuen Bundes verkündigten, dass das Heil vom ersten bis zum letzten Schritt Gottes Werk ist. Hesekiel gab dem Volk im Exil eine Verheißung, deren göttliche Urheberschaft in jedem einzelnen Satzglied unüberhörbar ist: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das steinerne Herz wird nicht durch moralischen Zuspruch erweicht, es wird durch göttlichen Eingriff entfernt und durch ein fleischernes Herz ersetzt. Und dann folgt der Satzteil, der jeden Ruhm menschlicher Mitwirkung zum Schweigen bringt: Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Der Gehorsam, der Wiedergeburt folgt, ist nicht der Beitrag des Sünders zu seiner eigenen Rettung, sondern die fortdauernde Regierung des Geistes über das erlöste Herz. Genau dies meint das Bekenntnis mit den Worten: Christus regiert ihre Herzen durch sein Wort und seinen Geist. Der Ermittler schließt nicht nur die Kerkertür auf und bittet den Gefangenen, hinauszugehen, er zerbricht die Ketten, führt den Gefangenen an der Hand und bewirkt, dass er auf dem Weg der Freiheit wandelt. Die Regierung des Herzens ist kein entbehrlicher Zusatz zur Erlösung, sie ist die Gestalt, die die Erlösung im Leben der Erlösten annimmt. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief von demselben Christus, der droben für uns eintritt, als dem Beistand, den wir hier unten haben, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Wort Fürsprecher, im griechischen Parakletos, meint einen, der zur Hilfe herbeigerufen wird, einen Rechtsbeistand vor Gericht. Christus ist nicht nur droben im Himmel gegenwärtig, sondern auch gegenwärtig in dem Amt, das er droben ausübt. Er vertritt nicht eine fremde Sache, sondern seine eigene. Er hat die Versöhnung selbst vollbracht und legt sie nun selbst dem Vater vor. Und diese Fürbitte ist der Grund, warum die Sünde eines Gläubigen ihn nicht aus der Gnade stoßen kann, nicht weil die Sünde gering wäre, sondern weil der Fürsprecher groß ist. Die Zueignung der Erlösung geschieht nicht nur am Anfang des Christenlebens, sondern jeden Tag, jede Stunde, bei jeder neuen Übertretung, die der Vergebung bedarf. Was die Westminster-Väter meinten. Als sich die Westminster-Versammlung versammelte, war die Lehre von der wirksamen Zueignung Christi keine blasse Abstraktion für den Studiertisch, sie war ein Schlachtfeld. Drei Irrtümer drängten von verschiedenen Seiten auf die Kirche ein, und die Väter formten ihre sorgsame Sprache, um allen dreien zugleich zu antworten. Der erste Irrtum kam von Rom. Das Konzil von Trient hatte das reformatorische Beharren auf der Rechtfertigung allein aus Glauben mit dem Anathema belegt und ein kunstvolles System errichtet, in dem Gnade durch die Sakramente eingegossen und durch die Mitwirkung des menschlichen Willens wirksam gemacht wird. Im römischen System verbirgt der Erwerb der Erlösung durch Christus deren Zueignung nicht. Der Sünder muss durch ein ganzes Leben sakramentaler Teilnahme mit der eingegossenen Gnade mitwirken, und selbst dann bleibt das endgültige Ausharren ungewiss. Die Väter antworteten mit dem Wort gewiss. Christus macht die Erlösung nicht möglich, er macht sie wirklich. Er bietet nicht eine Arznei an, die der Kranke nehmen oder ablehnen mag, er verabreicht die Arznei selbst, und der Kranke gesundet, weil die Hand des Arztes nicht fehlen kann. Worum lehrte, die Sakramente wirkten ex opere operato, allein durch den Vollzug der Handlung, und vermittelten so die Gnade, da bestand das Bekenntnis darauf, dass Christus selbst die Erlösung zueigne in und durch das Wort. Das Werkzeug ist nicht der Altar, sondern die Schrift, nicht die Hand des Priesters, sondern die Erleuchtung des Geistes durch das gepredigte und gelesene Wort Gottes. Der zweite Irrtum war der Arminianismus, der in Holland aufgekommen war und dessen Einfluss durch England wogte. Das arminianische System anerkannte, dass Christus für alle Menschen starb, lehrte aber, dass die Zueignung dieses Todes vom freien Willen des Sünders abhänge. Die Erlösung war ihrem Erwerb nach allgemein, ihrer Zueignung nach aber bedingt. Christus machte das Heil für alle möglich, doch für niemanden wirklich, bis der menschliche Wille die Tür entriegelte. Die Väter antworteten mit dem Wort wirksam. Die Zueignung ist kein Vorschlag, der auf menschliche Einwilligung wartet, sie ist ein Akt göttlicher Macht, der das hervorbringt, was er gebietet. Der Geist lädt nicht nur zum Glauben und Gehorsam ein, er bewegt sie wirksam zum Glauben und zum Gehorsam. Das Griechische, das hinter dem Denken der Väter steht, wäre jedem Mitglied der Versammlung vertraut gewesen. Die Wirksamkeit des Geistes ist Energeia, wirkende Macht, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckte und die nun in den Herzen der Erwählten wirkt, um sie vom geistlichen Tod aufzuwecken. Gegen ein Angebot, das abgelehnt werden könnte, setzt das Bekenntnis eine Zueignung, die nicht fehlschlagen kann. Der dritte Irrtum war der Antinomismus, die Vorstellung, Christus habe alles für unsere Erlösung getan, so dass für den Christen nichts mehr zu tun bleibe. Die Zueignung der Erlösung bedeutete in dieser verzerrten Sicht nur die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi ohne irgendeine innerliche Umwandlung. Dagegen bestanden die Väter darauf, dass die Zueignung des Mittlers auch das Regieren ihrer Herzen durch sein Wort und seinen Geist umfasst. Derselbe Christus, der rechtfertigt, heiligt auch. Derselbe Geist, der zum Glauben bewegt, bewegt auch zum Gehorsam. Die Zueignung der Erlösung lässt einen Menschen nicht, wo er war, sie macht ihn zu einer neuen Kreatur, und der Erweis, dass Christus einem Menschen die Erlösung zugeeignet hat, liegt darin, dass diese Seele in den Satzungen des Königs zu wandeln beginnt. Die Gnade, die freispricht, ist die Gnade, die reinigt, und einen Christus, der errettet, ohne umzuwandeln, kennt die Schrift nicht. Über diese drei Streitfragen hinaus vollzogen die Väter eine tiefe systematische Einsicht über die Einheit des Mittlerwerkes Christi. Dieselbe Person, die die Erlösung in ihrem Stand der Erniedrigung vollbrachte, eignet die Erlösung nun in ihrem Stand der Erhöhung zu. Das Kreuz und der Thron sind nicht zwei getrennte Werke, vollbracht von zwei verschiedenen Handelnden, sie sind zwei Phasen eines Werkes, vollbracht von einem Mittler. Wenn Christus fürbittend eintritt, bringt er die Verdienste seines eigenen Opfers dar. Wenn er die Geheimnisse des Heils durch das Wort offenbart, offenbart er sich selbst. Wenn er das Herz regiert, regiert er als der, der das Herz mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Die Zueignung ist nicht an einen Untergebenen abgegeben, der König selbst verwaltet die Wohltaten seines eigenen Sieges. Darum kann das Bekenntnis diese Zueignung als etwas beschreiben, das seiner wunderbaren und unerforschlichen Haushaltung am meisten entspricht. Die ganze Heilsordnung trägt den Stempel der Weisheit Christi selbst, und jedes Mittel, das er gebraucht, um seine Erkauften heimzuholen, spiegelt die vollkommene Übereinstimmung mit seinem eigenen Wesen wider. Theologische Tiefe. Die Lehre von der wirksamen Zueignung steht am Kreuzungspunkt von Gotteslehre, Christologie und Pneumatologie. Sie greift auf den Ratschluss des Vaters, den Erwerb des Sohnes und die Macht des Geistes zurück und verwebt alle drei zu einem einzigen rettenden Seil, das nicht zerreißen kann. Die reformierte Überlieferung hat sich gemüht, diese trinitarische Gestalt gegen jede Verkürzung zu bewahren, und ihre großen Theologen haben uns eine Sprache geschenkt, von diesen Dingen mit Genauigkeit und Wärme zu reden. Der Zwingli-Nachfolger Heinrich Bullinger, dessen zweites helvetisches Bekenntnis die reformierten Kirchen der Eidgenossenschaft und weit darüber hinaus prägte, hat in seinen Dekaden jenen Hauspredigten, die eine ganze Generation von Pfarrern formten, die Herzen seiner Leser auf den erhöhten Christus gerichtet, der vom Himmel her sein Erlösungswerk fortsetzt. Für Bullinger war die Himmelfahrt Christi nicht einfach ein geografischer Ortswechsel, sondern der Beginn einer neuen, unablässigen Tätigkeit des Mittlers zugunsten der Seinen. Christus sitzt zur Rechten des Vaters, doch dieses Sitzen ist kein Ausruhen im Sinne der Untätigkeit. Es ist die Haltung des Königs, der regiert, und des Priesters, der fürbittet. Bullinger sah in der Fürbitte Christi die Gewähr, dass kein Erlöster je aus der Hand des Erlösers fallen kann. Der Zürcher Antistes lehrte, was Christus am Kreuz erwarb, das eignet er nun durch seine himmlische Fürbitte zu, und diese Fürbitte ist so beständig wie sein Priestertum selbst. Ein Christ, der in Anfechtung steht, darf nicht auf die Stärke seines eigenen Glaubens blicken, sondern auf die Stärke der Fürbitte dessen, der zur Rechten Gottes für ihn eintritt. Diese seelsorgerliche Wendung machte Bullingers Theologie zu einem Trostbuch für bedrängte Gewissen. Johannes Calvin, dessen Institutio. Das theologische Fundament der reformierten Kirchen legte, hat die Wirksamkeit der Zueignung Christi mit jener Unterscheidung entfaltet, die für seine ganze Theologie kennzeichnend ist, der Unterscheidung zwischen dem, was Christus für uns tat, und dem, was der Geist in uns wirkt. In der Institutio lehrt Calvin, dass Christus, solange er außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, uns alles, was er gelitten und getan hat, nichts nützt. Er muss unser werden und in uns wohnen. Diese Mitteilung geschieht durch die verborgene Kraft des Heiligen Geistes, die nicht nur ein äußeres Angebot macht, sondern das Herz innerlich erneuert, so dass der Mensch, der zuvor tot war, nun willig und fähig gemacht wird, Christus im Glauben zu umarmen. Calvin betont, dass der Glaube selbst eine Gabe des Geistes ist, nicht eine Leistung des Menschen. Wenn das Bekenntnis sagt, Christus bewege durch seinen Geist wirksam zum Glauben und Gehorsam, dann steht es ganz auf dem Boden der Institutio. Der Glaube ist nicht die Bedingung, die der Mensch erfüllt, damit Christus ihm die Erlösung zueignen kann, der Glaube ist das erste Werk der Zueignung selbst. Der Heidelberger Theologe Zacharias Ursinus, der Hauptverfasser des Heidelberger Katechismus, hat in seinem Kommentar zum Katechismus die Frage nach der Zueignung mit einer seelsorgerlichen Eindringlichkeit behandelt, die den Hörer unmittelbar in die persönliche Betroffenheit zieht. Ursinus fragt, was nützt es dir, dass Christus für die Sünden der Welt gestorben ist, wenn du nicht weißt, dass er auch für dich gestorben ist? Und er antwortet, der Heilige Geist ist es, der uns durch den Glauben mit Christus vereinigt und uns aller seiner Wohltaten teilhaftig macht. Diese Vereinigung ist keine bloße juristische Zurechnung, sondern eine lebendige, organische Verbindung wie die des Weinstocks mit den Reben. Ursinus gebraucht das Bild des Hauptes und der Glieder, wie das Haupt die Lebenskraft in alle Glieder des Leibes sendet, so sendet Christus, das Haupt der Kirche, durch den Heiligen Geist die Kraft seines Todes und seiner Auferstehung in alle, die durch den Glauben mit ihm verbunden sind. Die Zueignung ist demnach kein einmaliger Vorgang, sondern ein fortdauerndes Strömen des Lebens aus der Fülle Christi in die Bedürftigkeit der Gläubigen. Der Genfer Theologe Franz Toretin, dessen Institutio Theologiae Inctitiae den Höhepunkt der reformierten Scholastik markiert, hat die Frage der Zueignung mit systematischer Strenge durchdrungen. Toretin unterscheidet sorgsam zwischen der Erwerbung der Erlösung, die am Kreuz ein für allemal geschah, und der Zueignung der Erlösung, die sich im Leben jedes einzelnen Erwählten vollzieht. Er besteht darauf, dass beide Werke Werke Christi sind, aber auf unterschiedliche Weise. Der Erwerb geschah durch Christus als den leidenden Mittler in seiner menschlichen Natur, getragen von der unendlichen Würde seiner göttlichen Person. Die Zueignung geschieht durch Christus als den erhöhten Mittler, der durch seinen Geist wirkt. Toretin wehrt jeden Gedanken ab, als sei die Zueignung ein Werk des Menschen, der die angebotene Gnade ergreift. Der Mensch ergreift, weil er ergriffen wurde. Der Glaube ist die Hand, aber die Hand wurde vom Geist belebt, und der Geist wurde vom Sohn gesandt, und der Sohn sandte ihn Kraft des Ratschlusses des Vaters. Die ganze Dreieinigkeit ist in der Zueignung am Werk, und darum ist sie gewiss. Der niederländische Theologe Wilhelmus Abrakel, dessen Redeleike Gottesdienst. Neben Calvins Institutio zu den wärmsten Quellen reformierter Frömmigkeit gehört, entfaltet die Zueignung Christi mit einer pastoralen Zärtlichkeit, die den Leser in die Arme des Erlösers zieht. Abrakel malt den erhöhten Christus als den, der alle seine Erkauften mit Namen vor dem Vater nennt und unablässig für sie bittet. Er schreibt, wenn du im Glauben auf Christus blickst, dann blickst du auf einen, der jetzt, in diesem Augenblick, für dich beim Vater eintritt. Deine Gebete sind schwach, aber seine Fürbitte ist stark. Dein Glaube wankt, aber sein Eintreten steht fest. Deine Sünden klagen dich an, aber sein Blut spricht lauter als deine Sünde. Abrakel will, dass der Gläubige nie mehr auf sich selbst schaut als auf den, der für ihn schaut. Die Zueignung der Erlösung ist für ihn kein kalter Mechanismus, sondern das liebende Handeln des Bräutigams an seiner Braut, die er mit seinem Blut erkauft hat und nun mit seiner Fürbitte bewahrt. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre von der wirksamen Zueignung Christi ist keine Spitzfindigkeit für die Studierstube. Sie ist der Fels, auf dem das Vertrauen ruht, und die Quelle, aus der die Heiligung fließt. Wer begriffen hat, dass derselbe Mittler, der seine Erlösung erwarb, sie ihm auch zueignet, für ihn bittet, ihn erleuchtet, sein Herz regiert, seine Feinde überwindet, der besitzt einen Trost, den kein Umstand erschüttern, und einen Antrieb zur Heiligkeit, den keine Gesetzlichkeit überbieten kann. Bringen wir diese Wahrheit dem Gewissen nahe. Erstens, gründe deine Heilsgewissheit nicht auf die Stärke deines Glaubens, sondern auf die Treue der Fürbitte Christi. Jeder Gläubige kennt die Erfahrung eines schwachen und wankenden Glaubens. Es gibt Tage, an denen Christus fern erscheint, an denen das Gebet sich anfühlt, als spräche man in einen leeren Raum, an denen alte Sünden zurückkehren, um anzuklagen, und neue Versuchungen hart auf den Willen drücken. Wenn in solchen Zeiten deine Gewissheit auf der Beschaffenheit deines Glaubens ruhte, du hättest gar keine. Aber das Bekenntnis lehrt dich, anderswohin zu blicken. Christus lebt für immer und bittet für dich. Wenn dein Glaube flackert, brennt seine Fürbitte stetig. Wenn deine Gebete stocken, hören seine Gebete niemals auf. Wenn du ihn nicht festhalten kannst, hält er dich fest. Der Apostel Petrus lernte diese Wahrheit in der bittersten aller Schulen. Christus sagte ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Glaube des Petrus überstand die Sichtung nicht, weil Petrus stark war, er überstand sie, weil Christus für ihn bat. Und so ist es mit jedem wahren Gläubigen, dein Ausharren ist nicht durch deinen Griff um das Seil gesichert, sondern durch die Hand, die das andere Ende hält, und diese Hand trägt das Mal eines Nagels. Zweitens, achte das Wort Gottes als das verordnete Mittel, durch das Christus die Geheimnisse des Heils offenbart. Das Bekenntnis sagt sorgsam, Christus offenbare diese Geheimnisse in und durch das Wort. Er könnte sie durch Gesichte und Stimmen offenbaren, durch Träume und Eingebungen, durch unmittelbare Offenbarungen an das einsame Herz. Er tut es nicht. Es hat ihm gefallen, sich durch die Seiten der Schrift kundzutun, aufgeschlossen durch die Erleuchtung des Geistes, und ein Christ, der das Wort vernachlässigt, ist ein Christ, der sich selbst von dem gewöhnlichen Mittel abschneidet, durch das Christus sich mitteilt. Der Puritaner Thomas Watson verglich die Schrift mit den Briefen, die ein König seinen verbannten Untertanen sendet, sich weigern, sie zu lesen, wäre töricht, ja verräterisch, denn sowohl der Wille des Königs als auch der Trost des Königs sind darin enthalten. Wenn du deine Bibel aufschlägst, verrichtest du nicht nur eine Pflicht, du begibst dich an den Ort, wo Christus verheißen hat, den Seinen zu begegnen und zu ihren Herzen zu sprechen. Die Erleuchtung ist sein Werk, aber das Lesen ist deines. Erwarte kein Licht, während du die Fensterläden geschlossen hältst. Drittens, unterwirf dich willig der Regierung Christi über dein Herz, denn seine Regierung ist deine Freiheit. Das Bekenntnis spricht davon, dass Christus ihre Herzen durch sein Wort und seinen Geist regiert, und der natürliche Mensch schreckt vor dem Gedanken zurück, regiert zu werden. Doch bedenke, was es bedeutet, vom Sündigen selbst regiert zu werden. Der Mensch, der sein eigener Herr ist, ist der Sklave seiner eigenen Lüste, getrieben vom Stolz, umhergeworfen von Leidenschaften, erschöpft von dem endlosen Unterfangen der Selbstrechtfertigung. Die Regierung Christi zerbricht diese Ketten. Wenn sein Wort dein Gesetz und sein Geist dein Führer wird, entdeckst du, dass Gehorsam nicht Knechtschaft, sondern Freiheit ist, die Freiheit des Zuges, der auf seinen Schienen läuft, statt in ein Feld zu entgleisen, die Freiheit des Fisches, der im Wasser schwimmt, statt am Ufer zu zappeln. Der Psalmist bekennt, ich wandle auf weitem Raum, denn ich suche deine Befehle. Der weite Raum ist die unmittelbare Folge der Befehle. Christi Herrschaft ist nicht die Gewaltherrschaft eines fernen Despoten, sondern die Fürsorge eines Hirten, der seine Schafe zu grünen Auen und stillen Wassern führt. Jedes Gebot, das er gibt, ist ein Weg zum Leben, und jede Einschränkung, die er auferlegt, ist ein Zaun gegen das Verderben. Viertens, schöpfe Mut aus dem Wissen, dass Christus deine Feinde durch seine allmächtige Kraft und Weisheit überwindet. Du hast Feinde, die du nicht sehen kannst, und Gegner, die du nicht besiegen kannst, den Teufel, die Welt und deine eigene verbliebene Verderbtheit. Dir selbst überlassen, würdest du jedem einzelnen von ihnen erliegen. Aber du bist dir nicht selbst überlassen. Derselbe Christus, der den Kopf der Schlange auf Golgatha zertrat, zertritt nun den Widerstand der Schlange in deinem Herzen. Jede widerstandene Versuchung, jede gebrochene sündige Gewohnheit, jeder vertriebene finstere Gedanke, dies sind nicht deine Siege allein, sondern die Eroberungen Christi, vollbracht auf dem Gebiet deiner Seele. Die Art und Weise mag nicht deiner Wahl entsprechen. Das Bekenntnis fügt weise hinzu, Christus überwinde auf solche Weise und solchen Wegen, die seiner wunderbaren und unerforschlichen Haushaltung am meisten entsprechen. Er erschlägt den Feind nicht immer mit einem einzigen Streich, zuweilen erlaubt er eine lange Belagerung, um dich Abhängigkeit zu lehren, um die Tiefe deiner Schwachheit zu offenbaren, um die endgültige Befreiung umso süßer zu machen. Der Apostel Paulus bat dreimal, dass der Dorn von ihm weiche, Christus antwortete, nicht indem er den Dorn entfernte, sondern indem er genügende Gnade schenkte. Auch das ist Sieg, der Feind darf nicht triumphieren, und der Kämpfer wird durch den Kampf gestärkt. Vertraue der Weisheit deines Feldherrn, auch wenn du die Schlachtordnung nicht durchschaust. Fünftens, lass die Gewissheit der wirksamen Zueignung dich zur Evangelisation und zur Fürbitte für die Verlorenen bewegen. Wenn Christus gewiss und wirksam die Erlösung allen zueignet, für die er sie erwarb, dann ist die Bekehrung der Erwählten keine Sache des Zufalls, sondern göttlicher Bestimmung. Dies macht die Evangelisation nicht überflüssig, es macht sie hoffnungsvoll. Du streust den Samen nicht in den Wind in der Hoffnung, dass irgendein zufälliger Boden sich als empfänglich erweisen möge. Du säst das Wort in der Zuversicht, dass überall dort, wo Christus Schafe hat, diese Schafe seine Stimme hören werden. Die wirksame Berufung erreicht das Ohr durch das gepredigte Wort und der Prediger wird zum Werkzeug eines Rufes, der nicht fehlschlagen kann. Wenn du das Evangelium mit einem Nachbarn, einem Arbeitskollegen, einem Kind teilst, trägst du nicht die Last, Ergebnisse hervorzubringen, das ist allein sein Werk. Deine Aufgabe ist es, den Samen auszustreuen, sein Vorrecht ist es, das Wachstum zu geben. Und wenn du um die Bekehrung derer betest, die du liebst, versuchst du nicht, einen widerwilligen Christus zu überreden, sie zu retten. Du bittest den Fürbittenden Christus zuzueignen, was er bereits erwarb, die zu ziehen, die der Vater ihm gab, mit schöpferischem Licht in dunkle Herzen zu leuchten. Solches Gebet bringt deine Wünsche in Übereinstimmung mit Christi eigenen Absichten, und du darfst mit der Zuversicht beten, dass er gerne erhört, was er selbst gewollt hat. Sechstens, bete den Christus an, der sein Werk nicht halbgetan liegen lässt. Die Religionen der Menschen sind voll von Heilanden, die anfangen, aber nicht vollenden, Lehrer, die den Weg zeigen, aber ihn nicht mit dir gehen können, Vorbilder, die begeistern, aber nicht verwandeln können, Götter, die fordern, aber nicht erretten können. Der Christus der Schrift ist nichts von alledem. Was er erwirbt, das eignet er zu. Wen er erlöst, den erneuert er. Wo er ein gutes Werk anfängt, da führt er es auch aus bis zum Tag der Vollendung. Er ist der Anfänger und der Vollender, der Urheber und der Vollbringer, das A und das O deiner Erlösung. Jeder Schritt deiner Pilgerschaft, von der ersten Regung der Überführung bis zum letzten Ruf des Sieges, ist ein Schritt unter seiner Regierung, getragen von seiner Fürbitte, erleuchtet durch sein Wort und bevollmächtigt durch seinen Geist. Das Heil, das er schenkt, ist keine Fahrkarte zum Himmel mit dem Vermerk, dass der Rest dir überlassen bleibt. Es ist ein Heil, das dich die ganze Strecke trägt, weil er selbst der Träger ist. Ruhe darin, liebe Seele, wenn Christus begonnen hat, dir die Erlösung zuzueignen, wird er nicht aufhören, bis die Zueignung vollständig ist, und an jenem Tag wirst du ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, den, der dich erwarb, den, der dich bewahrte, den, der dich vollendete, und den, der dich untadelig vor die Gegenwart seiner Herrlichkeit stellen wird mit unaussprechlicher Freude. Gebet. Herr Jesus Christus, großer Mittler zwischen Gott und Mensch, der du für deine Erwählten eine ewige Erlösung mit deinem eigenen kostbaren Blut erworben hast, wir preisen dich, dass du dein Werk nicht unvollendet lässt. Du, der du für uns starbst, lebst für immer für uns, und von deinem Thron zur Rechten des Vaters eignest du unseren Seelen gewiss und wirksam alles zu, was dein Opfer gesichert hat. Wir bekennen, dass wir langsam sind zu glauben und schnell zu irren. Unsere Herzen neigen dazu, deine Wohltaten zu vergessen, unser Wille ist störrisch unter deiner Regierung, und unsere Augen werden trübe für die Herrlichkeit, die du offenbart hast. Ohne deine fortdauernde Zueignung nützte uns der Erwerb Golgathes nichts, denn wir haben in uns selbst keine Kraft, das zu empfangen, was du erwirkt hast. Wir danken dir, gesegneter Herr, dass die Zueignung der Erlösung nicht von unserer Stärke abhängt, sondern von der deinen. Fahre fort, wir bitten dich, mit deiner fürbittenden Tätigkeit für uns. Wenn der Satan anklagt, sprich für uns. Wenn das Gesetz verurteilt, zeige deine Wunden. Wenn unser eigenes Herz gegen uns zeugt, erinnere uns, dass du größer bist als unser Herz und alle Dinge weißt. Schließ uns die Schrift auf durch deinen Geist, dass wir im Wort dir begegnen und deine Stimme hören. Leuchte in die dunklen Winkel unseres Verstandes und schenke, dass das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in deinem Angesicht uns so umgestalte, dass wir zu Spiegeln werden, die diese selbe Herrlichkeit einer dunklen Welt widerstrahlen. Regiere unsere Herzen, so flehen wir dich an, durch dein Wort und deinen Geist. Wirf jeden Aufruhr nieder, bringe jede Ausrede zum Schweigen und führe jeden Gedanken in den Gehorsam gegen dich, nicht als Sklaven, die vor einem Tyrannen kauern, sondern als Söhne, die sich an der Weisheit ihres Vaters freuen, als Schafe, die der Stimme ihres Hirten vertrauen. Überwinde unsere Feinde, die äußeren und die inneren. Zertritt den Kopf der Schlange in unserer täglichen Erfahrung so gewiss, wie du ihn am Kreuz zertreten hast. Wo du die Befreiung verzögerst und die Schlacht fortdauern lässt, schenke uns die Gnade, deiner Weisheit zu vertrauen, im Wissen, dass deine Wege, obgleich unerforschlich, allezeit gut sind. Und für jene, die noch nicht zu dir gekommen sind, jene, für die du starbst und die noch immer im fernen Land umherirren, wir bitten dich, ziehe sie mit derselben allmächtigen Kraft, die uns zog. Sende dein Wort in Macht aus und lass die Stimme, die Lazarus aus dem Grab rief, tote Seelen zum Leben rufen. Verherrliche dich in ihrer Bekehrung, wie du dich in der unseren verherrlicht hast, und sammle deine ganze Herde, bis nicht einer von jenen fehlt, die der Vater dir gegeben hat. Dies alles erbitten wir in deinem Namen, o Christus, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, ein Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.